Deutschlandfunk.
Diese drei Männer, die sind auf den ersten Blick super unterschiedlich. Frank Ocean, Kurt Cobain und Pedro Pascal. Now you're lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all.
Daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy.
Was die gemeinsam haben? Die sind richtig gute Vorbilder für Jungs und Männer.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Was macht Männer zu guten Vorbildern? Und warum ist es für Jungs und Männer wichtig, männliche Vorbilder zu haben? Ich meine, man könnte ja auch sagen, gibt doch auch genug Frauen, die richtig was reißen. Das gucken wir uns in dieser Episode an. Und zwar mit Paul Brodowski und Fikri Anil Altintash. Paul ist Autor, Anil Autor und politischer Bildner und beschäftigt sich häufig mit Männlichkeit und Antifeminismus. Und die beiden, die haben ein Buch zusammen gemacht. Das heißt 30 Real Boys. Mutig, gefühlvoll und ganz sie selbst. Das ist ein Buch für Kinder ab 10 Jahren. Ich finde, da können aber wirklich durchaus auch Leute reingucken, die älter sind. Und in diesem Buch, da kommen eben auch Frank Ocean, Kurt Cobain und Pedro Pascal vor. Paul und Anil, die haben dieses Buch gemacht, um positive Beispiele für Männlichkeit in den Fokus zu rücken. Es wird in dieser Episode viel um Solidarität gehen. Und wir sprechen darüber, warum die Erzählungen der Manosphere und von vermeintlichen Alpha-Männern gerade bei jungen Männern so gut funktionieren, obwohl die Versprechungen, die da gemacht werden, eigentlich überhaupt nicht funktionieren können. Und wir haben uns auch gefragt, steckt Männlichkeit in einer Krise? Erstmal wollte ich von Anil und Paul wissen, wer waren denn früher so eure Vorbilder?
Paul, ich will auch mal hören, was deine Vorbilder waren.
Also ich bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen mit 6 älteren Geschwistern und ich glaube, meine Geschwister waren meine Vorbilder. Ich hatte 4 Schwestern und 2 Brüder und ich habe immer zu denen aufgeblickt. Ich bin 5,5 Jahre jünger als die nächstältere Schwester. Und ich habe die immer bewundert und wollte immer mitmischen und durfte auch viel mitmischen. Und genau, ich glaube, die haben mich mindestens so stark geprägt wie meine Eltern. Dann würde ich sagen, meine Mutter war auch eine Art Vorbild für mich, die einfach toll, mit Kindern umgehen konnte. Ich koche und backe sehr gerne, was ich irgendwie von ihr gelernt habe. Und dann gab es, glaube ich, andere Vorbilder, die man sich dann so sukzessive weiter gesucht hat, auch jenseits dieses Familien-Circles.
Anil, wie war das bei dir?
Ach, ähnlich. Ich fand die Antwort von Paul schon so schön, dass ich das eigentlich hätte auch kopieren wollen. Also meine größere Schwester, die war auf jeden Fall auch ein Vorbild von mir, weil ich war immer neidisch, dass sie schon früher lesen konnte und schon früher in der Schule war. Und bei mir war dieser Gedanke, du musst in die Schule gehen, erfolgreich in der Schule sein, total eingepflanzt, weil mein Vater eben Lehrer war. Aber wenn ich ehrlich bin, ich war halt auch ein kleiner Junge, der irgendwie in Mittelhessen aufgewachsen ist. Meine Vorbilder waren vor allem Fußballer. Also Leute wie Thierry Henry, Gheorghe Hagi waren so meine Vorbilder. Und dann kam ich irgendwann so über Ecken zu Malcolm X. Wir waren, würde ich sagen, so ein sehr politischer Haushalt. Dann war Che Guevara auf einmal ganz groß, weil der Poster von ihm bei uns zu Hause hing. Es war so ein bunter Blumenstrauß an Leuten. Aber oftmals waren es eben Männer. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber meine größere Schwester, die war auf jeden Fall mein erstes Vorbild, weil ich keine andere Person kannte, die so coole und tolle Sachen macht wie sie.
Anil, du hast das gerade total entschuldigend gesagt. So, das waren meistens Männer, die Vorbilder.
Naja, ich merke schon immer wieder im Sprechen darüber, dass ich mir manchmal gar nicht darüber bewusst bin, wie stark dann auch so eine männliche Sozialisation sich darin übersetzt, dass man natürlich auch Vorbilder nur als Männer sieht. Und jetzt haben wir natürlich ein Buch geschrieben, das Männer als Vorbilder nimmt. Das sage ich gar nicht entschuldigend, aber ich merke schon manchmal, dass ich dann vergesse, wie stark eigentlich der Einfluss meiner Schwester war, dass ohne meine Schwester ich überhaupt nicht all das hätte machen können. Wir haben früh, bevor ich eingeschult worden bin, haben wir so Schule gespielt bei uns im Zuhause, um mich schon dran zu gewöhnen. Also das ist für mich immer so eine Erinnerung, aber ich sage das gar nicht entschuldigend, aber ich weiß auch, dass zum Beispiel Fußballer nicht immer die besten Vorbilder sind. Wir haben ein, zwei Leute gefunden jetzt für unser Buch, das ist gut, aber manche Fußballer haben schon sind falsch abgebogen, sagen wir mal so.
Ihr habt ja eben selber auch benannt, dass ihr nicht nur männliche Vorbilder habt. Und ihr sagt auch selber, Männer sind nicht die einzigen Vorbilder für Jungs. Ne? Das können auch Mütter sein, das können Eltern sein, queere Menschen. Die alle sollten eben Vorbilder für Jungs sein. Aber warum ist es trotzdem anscheinend ja wichtig für Männer, dass sie männliche Vorbilder haben?
Ja, ich glaube, sonst entsteht so eine Lücke oder so. Also wir leben nun mal einfach irgendwie in einer Welt, in der es irgendwie diese gegenderten Rollenbilder irgendwie gibt. Ich glaube, dass sonst eine Art Lücke entsteht, die dann irgendwie falsch gefüllt wird. Und es gibt einfach die Gefahr, dass Jungs, wenn sie dann so 13, 14, 15 werden, irgendwie so in Podcasts und so weiter, in sozialen Medien eben so mit so dieser Manosphäre in Kontakt kommen und da gibt's dann irgendwie immer so sehr vermeintlich einfache Lösungen, die irgendwie Jungs präsentiert werden und sehr einfache, simple Rollenbilder. Und wir wollten einfach so die Palette erweitern, einfach andere Rollenbilder zeigen, bevor Jungs und Kinder mit diesen sozialen Medien in Kontakt kommen. Deshalb auch genau diese Zielgruppe 10+ mit dem Kinderbuch. Wenn man diese Leerstelle so komplett lässt, stoßen andere in diese Leerstelle rein und füllen die irgendwie und das kann eben problematisch werden.
Weil vor allen Dingen bei jungen Männern in dem Alter einfach ein sehr hoher Bedarf auch da ist an Identifikationsfiguren und so.
Das kann man so tatsächlich sagen. Also es gibt schon auch diverse Studien, die belegen, also nicht nur, weil wir wissen, dass Jugendliche immer früher auch mit Social Media in Kontakt treten, immer früher auch schon sehr lange auf Social Media rumhängen, plus auch teilweise suchtförmiges Verhalten entwickeln. Und dann ist da wirklich die Frage so, wie können wir da eine Gegenerzählung, ein Gegennarrativ dazu bilden? Weil uns geht es ja nicht darum zu sagen, guck mal diese Männer und an denen müsst ihr euch direkt festhalten, sondern es geht da auch, wie Paul schon sagt, so ein bisschen darum, nicht so diese Leerstelle zu füllen, sondern auch ein Narrativ zu entwickeln, wonach eben Männer natürlich selbstverständlich Care-Arbeit übernehmen. Selbstverständlich zum Beispiel wie in der tollen Geschichte von Alfie Date Pullis irgendwie für frierende Pinguine stricken oder sowas. Oder sich halt auch für Hundeschutz einsetzen. Und das Problem ist im Prinzip auch weiterhin, dass wir auch wissen, dass positive Vorbilder präventive Wirkung haben. Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, wer übernimmt wann irgendwelche Care-Arbeit, wie ist das Verständnis entwickelt, plus auch was Gewalt, Sozialisation angeht. Vorbilder haben eine positive Wirkung. Alle sprechen von positiven Vorbildern und wir brauchen positive Vorbilder. Und ich glaube, das Spannende für uns auch, glaube ich, in der Recherche, Paul, du kannst mich da gern korrigieren, war auch spannend, mal diese Vorbilderzählung und diese Vorbilder nicht nur im ganz, ganz entfernt im Sinne von Leute, die man immer schon irgendwie kennt aus diesen Büchern. Und diese Bücher machen ja wirklich wichtige Arbeit. Und wir haben halt so tolle Illustrationen von Silke Schmidt. Das ist so ein immersives Buch. Für uns war das, glaube ich, dann, als wir das in der Hand hielten, auch eine Möglichkeit zu sagen, wow, hier gibt es vielleicht ein Angebot und wie Paul schon sagt, diese Leerstelle zu füllen mit tollen Bildern, mit tollen Geschichten. Letztendlich ist das, was auch die Manosphäre macht, die erzählen ja Geschichten. Und wir wollen auch Geschichten erzählen und wir sind Schriftsteller, vielleicht können wir das sogar besser.
Und ich glaube, es geht eben auch darum, irgendwie Stärke anders zu definieren. Also sozusagen eine neue Idee davon zu entwickeln, was eigentlich Stärke sein kann. Eben nicht Raum einnehmen, Gewalt ausüben, Macht demonstrieren, sondern für andere eintreten, sich für andere einsetzen, sich fürsorglich und umsichtig verhalten, in sich ruhen, deshalb auch so dieser Titel Real Voice, in Kontakt mit sich selbst sein, mit den Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen und mit anderen. Und das ist, glaube ich, so ganz zentral. Und das sehe ich auch wirklich immer, wenn man irgendwie mal Auszüge von diesen toxischen männlichen Momenten kriegt, ist ja in der Politik immer wieder zu sehen, aber eben auch, wenn man so da mal so recherchemäßig in diese Manosphäre reinguckt, hat man das Gefühl, es sind einfach eigentlich totale Verunsicherte, sozusagen die ganze Verunsicherung wird so mit so einem Panzer von Pseudostärke irgendwie ummantelt, weil tief im Kern haben die Angst, mit sich selber in Kontakt zu sein, sich selbst zu befragen.
Paul, du hast gerade gesagt, dass es bei dem ganzen Manosphäre-Thema ne, dass du so den Eindruck hast, die sind gar nicht in Verbindung mit sich selber und so. Ich habe bei ganz vielen dieser Männer total den Eindruck, dass das, was sie als Männlichkeit performen, sich total an andere Männer richtet. Also da geht es vorgeblich immer so darum, man möchte die Frau rumkriegen und man möchte die Frauen unterwürfig machen. Aber wenn man sich mal diese Art von Männlichkeit anguckt, dann richtet die sich ja zum Beispiel bei den Körperformen so ultra krass. Das ist ja Male Gaze, die Male Gaze für Männer machen. Und das finde ich dann irgendwie schon wieder so ein bisschen paradox auch alles.
Ja, ich glaube, das ist so ein Ausfluss auch von Kapitalismus letztendlich. Ne? Es geht um Konkurrenz und sozusagen um dieses Denken, wer ist ganz oben und kann ich sozusagen so ein Stückchen weiter in dieser Pyramide nach oben kommen. Und deshalb gibt es immer diesen Vergleich und diesen Abgleich und diese Ellenbogenmentalität. Selbst wenn die sich sozusagen als Bros dann irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen und so weiter. Trotzdem geht es eigentlich im Kern, glaube ich, immer so darum, ich bin noch ein Stück besser als du. Ich habe noch mehr Sixpack und noch mehr Jawline und keine Ahnung was.
Die Luxmaxer.
Genau, Luxmaxer, Knochenbrechen. Es ist absurd, ne? Es ist eigentlich Realsatire, aber leider ist es total wirkmächtig und auch gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, irgendwie so dagegen zu halten.
Wenn ich dazu noch was sagen darf, ich finde den Aspekt, den Paul reinbrachte, total wichtig, weil wir wissen eben auch aus Studien, dass diese Manosphere ja im Prinzip ganz bewusst Unsicherheiten schürt. Das ganze Geschäft läuft darauf drin, dass man Unsicherheiten schürt. Und diese Unsicherheiten, die ja auf reale Ängste und auch Problemlagen von Jungs und Männern treffen. Es gibt unterschiedliche Formen von Einsamkeit, also von sozialen Isolation zum Beispiel, Suizidprävention etc. Es gibt so viele reale Problemlagen und die werden so verpackt, dass ihnen suggeriert wird, es gibt sehr viele Krisen, aber wenn du an deinem eigenen Körper arbeitest, wirst du einen Umgang mit dieser krisenhaften Welt finden. Das heißt, und das ist genau das, was Paul sagt, nämlich da werden individualisierte Lösungen für eigentlich kollektive Probleme verkauft. Und dann findet natürlich dieses Jawline und dieses Körperoptimieren immer auf so fruchtbaren Boden, weil natürlich auch, und das ist auch eine Realität, Jungs auch damit strugglen zu denken, wohin gehöre ich eigentlich? In welche Männlichkeitsentwürfe darf ich hingehen? Was ist so die Erzählung, nach der ich mich auch orientieren kann? Und das machen sie sich eben zunutze. Deshalb ist unser Buch ein bisschen auch dieser Versuch, genau diejenigen Männer zu zeigen, die eben in Gemeinschaft denken, im Kollektiv denken und darin eben auch gemeinsam vielleicht auch diese Krisenhaftigkeit dieser Welt zu umschiffen irgendwo und auch zu bewältigen. Insofern ist diese Manosphere deshalb auch so paradox, weil sie natürlich an so einen Male Gaze richtet und gleichzeitig aber das, was die Manosphere eigentlich ist, die beruht ja auf zwei grundlegenden Prämissen, nämlich einmal auf männlicher Überlegenheit und gleichzeitig eben auch aus einem Feindbild, nämlich dass der Feminismus uns irgendwas wegnehmen würde. Und darauf kommt es natürlich auch an, weil in dieser männlichen Überlegenheit ja auch diese Vorstellung haust, nämlich zu sagen, die Frauen müssen in bestimmten Plätzen, mit bestimmten Geschlechterrollen auch kodiert sein, damit wir unserer männlichen Bestimmung in Anführungszeichen auch gerecht werden können. Und das führt dann eben zu so abstrusen Entwicklungen wie natürlich auch so Tradwives, dieses Phänomen, das wir kennen. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt nur durch Männer passiert. In der Männosphäre sind natürlich auch viele weiblich gelesene Personen, die sich diesem Zwang patriarchaler Unterordnung auch untergeben. Insofern, glaube ich, ist es umso wichtiger, diesen kollektiven Gedanken, weil wir alle sitzen irgendwie im selben Boot, aber andere denken eben, du gegen dich. Deshalb sind auch so Fitness-Influencer so erfolgreich, weil sie sagen, du musst nur fit sein im Kopf, fit sein im Herzen, dein Körper muss geil sein, dann wird alles dir zufliegen. Unter anderem auch vermeintlich die Zuneigung von Frauen, aber das geht, wie gesagt, realsatirisch sehr an der Lebensrealität von vielen Menschen vorbei.
Ich finde das auch richtig witzig, dass ihr habt auch Pedro Pascal in diesem Buch. Und Pedro Pascal, er läuft ja auch unter dem Label The Daddy is Daddy oder er wird ja auch Zaddy genannt. So, das ist nochmal die Steigerung quasi von The Daddy is Daddy. Und ich finde das so witzig, weil Daddy, ich sag mal so als Idee, ist ja wirklich so ein Inbegriff von Männlichkeit. So. Und ich finde, dass das auch die Männosphäre so gut entlarvt, dass ein Mann wie Pedro Pascal, der Weichheit zeigt, der irgendwie offen mit seinen psychischen Problemen umgeht, der sich ganz stark vor seine Transschwester stellt und so, dass der so als der Mann gilt.
Absolut. Ich glaube, das ist Pedro Pascal ist genau das. Ich finde es auch insofern spannend aus zwei Aspekten. Einerseits, dass natürlich er auch so ein bisschen Angriffsfläche für eben Rechte oder auch in der Männosphäre bildet. und gleichzeitig aber so eine Sehnsucht nach positiven Männernbildern auch total in sich vereint. Also wer hat nicht positiv über Pedro Pascal gesprochen? Wir haben auch über Pedro Pascal gesprochen, weil wir dachten, der ist schon auch sehr bekannt etc. Aber es gibt so kleine Dinge, die schon so einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir eigentlich über Männer sprechen. Und dabei ist er so selbstsicher, das, was Paul eben sagte. Es gibt ja so viele Studien, die sagen, Männer, die sich in ihrer Männlichkeit irgendwie angegriffen fühlen, die rasten theoretisch schneller aus, ne? Die sind wütender, die sind aggressiver. Da gibt es wirklich aktuelle Studien von diesem Jahr sogar. Deshalb ist Pedro Pascal für uns auch so wichtig, weil er gar nicht so extrem große Sachen macht, sondern das sind kleine Mini-Gesten, die so viel verändern. Aber wir wussten natürlich auch über seine Zaddy Energy und auch die Rollen, die er spielte. Und gleichzeitig war es total spannend, auch zu erfahren, wie ist er eigentlich auch in den USA gekommen, was für ein ereignisreiches Leben hat er eigentlich hinter sich. Pedro Pascal ist everyone's darling irgendwo. Und für uns war es aber auch aus der Geschichte heraus, seiner Geschichte total wichtig, ihn zu erzählen, weil er schon auch zeigt, boah, wir brauchen positive Vorbilder. Und da war es natürlich gut zu wissen, eine Person haben wir auf jeden Fall und die ist Pedro Pascal. Das hat uns, glaube ich, gefallen, dass wir ihn gefunden und gesehen haben, oder?
Ja, also es geht ja auch ein bisschen darum, so eine gewisse Lässigkeit und eine gewisse, also sozusagen Coolness, aber eben nicht cool im Sinne von, ich bin distanziert und abgeschottet, sondern irgendwie ich stehe zu meinen Gefühlen, ich bin so, wie ich bin, ich setze mich für meine Transschwester ein. Also diese Dinge, die mir wichtig sind, die mache ich einfach und kodiere auch so ein bisschen so diese Hollywood-normalen Verhaltensweisen irgendwie um und sage, hey, wir können diesen Raum gestalten, wir können das anders machen, wir haben hier Möglichkeiten, ich mache es einfach so.
Ich habe mich beim Lesen und beim drüber nachdenken auch so ein bisschen gefragt, man hat ja gerade so ein bisschen das Gefühl, Männlichkeit hat so eine totale Krise. Wir haben ja schon über die Manosphäre geredet und so. Und wir reden so total darüber, irgendwie, wir brauchen gute Vorbilder und was können gute Vorbilder sein? Und ich habe so, mein Gedanke ist dazu, so einerseits gab es noch nie so viele Ausdrucksmöglichkeiten und auch so viele Angebote dafür, was Männlichkeit sein kann, wie man Männlichkeit performen kann. Gleichzeitig gab es aber auch noch nie so viele Diskussionen darüber, was ist denn jetzt ein echter Mann und so.
Das ist eine Frage, die mich auch schon länger beschäftigt, zu der ich immer wieder auch versuche zu streiten und auch eine Position zu finden. Also ich glaube, man muss bei diesem Begriff der Krise der Männlichkeit sehr vorsichtig sein. Einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass dieser Diskursbegriff sich sehr stark auch an antifeministischen Narrativen orientiert. Also dann immer, wenn eine vermeintliche Krise ausgerufen wird, dann ist der Impuls eben nicht zu sagen, hier sind die 30 Real Boys, das ist die neue Männlichkeit, die wir für uns sehen müssen, sondern eben ein Rückgriff auf traditionelle Männlichkeitsideologien. Also harter Mann im Wald rumschreien, Holzhacken, 70.000 Liegestütze machen im Prinzip. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Ich plädiere immer dafür zu sagen, wir haben eine Krise der emotionalen Verbindung auch unter Jungs und Männern, weil ihnen das abtrainiert wird irgendwann. Irgendwann wird gesagt, es ist nicht mehr cool, über deine Gefühle zu reden, sondern lieber, so wie ich es jetzt zum Beispiel auch früher gemacht habe, lieber FIFA zocken und eine Pizza essen so im Prinzip und dann nicht darüber sprechen, wie es uns eigentlich geht. Und gleichzeitig, da stimme ich dazu, es wird sehr viel über Männlichkeit gesprochen. Es wird die ganze Zeit über Männlichkeit gesprochen. Selbst jetzt bei den Grünen wird über Männlichkeit auf einmal gesprochen. Also es ist ein so großer Diskurs geworden. Und ich finde einige Vorstöße total wichtig. Also natürlich sollten wir darüber sprechen. Wir sprechen jetzt auch darüber. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, in dem Sprechen darüber zu vergessen, zu was Männlichkeit auch führen kann. Nämlich, wie wir es auch in dem Buch darstellen, also es gibt ja viele Männlichkeitsentwürfe, wie Paul sagte, die zu Gewalt führen können. Und darüber müssen wir gleichzeitig reden, auch in Bezug auf die Frage, mittlerweile reden alle von Andrew Tate, aber es gibt so viele andere Männer, die Väter, die unsichtbar diese Arbeiten machen. Wir haben ja in unserem Buch zum Beispiel auch die sogenannten Alltagshelden, die werden jetzt nicht so bezeichnet, aber wir haben Alltagshelden. Leute, die im Prinzip wenige kennen, bis gar keine kennen, Freunde von uns. Das war uns auch wichtig, da mal im Kleinen zu sagen, das sind Leute, die sind gerne Erzieher. So, die sind gerne Leute, die schon seit 30 Jahren Väterarbeit machen in Berlin-Kreuzberg so ungefähr. Ich glaube, das ist das Wichtige, auch so ein bisschen diesen Diskurs weg von so sehr theoretischen Auseinandersetzungen in das reale Leben zu übersetzen. Und das ist für mich natürlich manchmal schwer, weil ich partizipiere sehr gerne an diesen Diskursen. Mir ist es auch wichtig, dass das passiert wird. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, welche Rahmenbedingungen es dafür braucht. Nämlich nicht nur ein Buch, sondern wir brauchen Orte, wo Männer zum Beispiel Verletzlichkeit einüben können, kultivieren können. Dafür braucht es Räume, dafür braucht es Geld und dafür braucht es vor allem feministische Zivilgesellschaft. Dafür braucht es nicht weniger Räume in Jugendzentren, sondern mehr davon. Insofern, es passiert so viel Krisenhaftes, dass diese Männlichkeit in eine Richtung drücken will, die sich an eben Konkurrenz, an Dominanz orientiert. Das hat auch viel mit einer Militarisierung zu tun. Also, ne, was passiert hier eigentlich in Deutschland? Und unser Versuch ist, das mal wieder zurückzuholen und sagen, Leute, es geht hier nicht darum, dass wir jetzt irgendwas verteidigen sollen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Männlichkeit verteidigen sollen. Ich glaube, wir müssen uns, wie Paul sagte, in der Solidarität üben, weil sie ist nachhaltiger als alle anderen Versprechungen, die in der Manosphere passieren, alles, was um uns herum passiert. Insofern Krise der Männlichkeit, nein, Krise der emotionalen Verbindung, auch eine Krise darüber, dass wir positive Entwürfe von Mannsein und auch Jungssein etablieren. Das brauchen wir, aber wir brauchen da eben mehr als Sonntagsreden. Wir brauchen wöchentliche gemeinsame Übereinkünfte und Gespräche mit Jungs. Ich mache diese Erfahrung ja auch an Schulen selber. Ich weiß, wie groß der Gesprächsbedarf ist. Da ist extrem viel Gesprächsbedarf. Und die Rolle sollte sein, wir müssen diese Jungs auch in ihren Unsicherheiten, in Verunsicherung abholen, ohne aber trotzdem darüber nicht zu sprechen, das auch zu Gewalt führen kann. Und das spielt mit rein, aber das ist verlernbar, weil Männlichkeit auch ein Konstrukt ist. Und wir können dieses Konstrukt auch verändern.
Ich glaube auch, wir brauchen einfach letztlich andere Erzählungen über Männlichkeit. Und Krise bedeutet ja immer auch sozusagen einerseits Gefahr und andererseits aber auch Chance, wie so einen Kassensturz zu machen und zu sagen, hey, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin mit dieser Gesellschaft? Und da ist es einfach wichtig, dass man irgendwie was anderes anbietet und eben zum Beispiel über diese Alltagshelden, die du schon erwähnt hast, Anil. Es gibt so eine Figur in dem Buch, Firas Khatib, der Palästinenser ist oder palästinensische Wurzeln hat, in Freiburg lebt und als Koch arbeitet und mit Geflüchteten einfach wie so mit denen kocht, damit die Möglichkeiten haben, so in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Es sind oft geflüchtete Frauen, die eben auch aus dem Nahen Osten kommen, mit denen er irgendwie gut in Kontakt sein kann, die aber von alleine erstmal Schwierigkeiten hätten, auch aufgrund von diskriminierenden Strukturen und so in den Arbeitsmarkt zu finden. Und gleichzeitig ist Firas nicht jemand, der das irgendwie an die große Glocke hängt, der hat keinen Insta-Kanal, der macht einfach so.
Ja, Anil, du hast ja auch gerade gesagt, wir diskutieren das Thema auch gerne mal auf so einer theoretischen Ebene und das wird dann ja auch irgendwie sehr schnell, ich finde, sehr wissenschaftlich. Da gibt's dann ganz viele Vokabeln, die man kennen muss, um überhaupt erst die Diskurse zu verstehen und so. Und das geht ja auch an der Lebensrealität am Ende von ganz, ganz vielen Menschen vorbei, die von der großen Verunsicherung betroffen sind, die aber nicht aus so einem akademischen Umfeld kommen, wo man damit die ganze Zeit in Kontakt ist auch, ne?
Ganz definitiv. Und das ist ja das leider, was der Rechte genau machen. Die verändern ihre Sprache, die passen ihre Sprache in kurz emotionalisierte Aussagen und Statements, besetzen die. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber auch da, glaube ich, will ich nicht so eine Haltung kommen von wegen, das ist jetzt die Schuld, weil wir irgendwie so theoretisch darüber sprechen. Diese theoretische Sprechen ist total wichtig, um zu verstehen, was hier gerade eigentlich passiert. Aber ich merke, jetzt beim Deutschlandfunk spreche ich anders, als wenn ich jetzt mit einer Gruppe von Männern irgendwie, oder ich war letztens in Lüneburg, 70 Jungs, 9. bis 11. Klasse, ein Klassenraum, müsst ihr euch vorstellen.
Ich rieche das.
Genau, ich rieche das, ich fühle das und ich dachte, meine Güte, das kann doch nicht sein. Ich habe so eine große Angst davor. Und am Ende bin ich da rausgegangen. Vielleicht liegt es auch an Lüneburg, ne, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin da rausgegangen, habe die sweetesten Jungs kennengelernt. Wirklich die sweetesten Jungs. Da kam einer zum Beispiel, meinte so, ist das jetzt die dritte oder die vierte Welle Feminismus, von der Sie reden? Und ich so, what? Und dann Leute, wo ich so wirklich Stereotyp dachte, so, das kann nie im Leben was sein. Und dann haben die davon gesprochen, ja, ey, ich definiere Stärke so und so. Ich finde es voll wichtig, dass Männer auch weinen können und sowas. Und da bin ich so gestärkt rausgegangen, weil wir auch, glaube ich, eine Sache nicht vergessen dürfen. Und das merke ich selber immer, das meine ich selbstkritisch. Dass ich manchmal auch in diese Schulklassen gehe und denke, alle kennen Andrew Tate, alle sind von Andrew Tate besessen. Und mein Gott, Antifeminismus hat schon Flagge gezeigt im Prinzip. Aber es gibt so viele Jungs in der Mitte, die sind interessiert an Gleichstellung. Die sind vielleicht mit gewissen Begrifflichkeiten, mit gewissen Diskursen noch nicht so wirklich da. Aber die haben Interesse, dass sie abgeholt werden. Und das sind genau die, die vielleicht jetzt nicht sich radikalisieren. Es gibt viele Leute, die haben antifeministische Haltung, das zeigen Studien. Aber es gibt so viele Jungs, mit denen man noch arbeiten kann, die wollen auch sich darin bestärken. Also es gibt diese ganze Studie über die Gen Z, das stimmt vielleicht auch. Aber es heißt nicht, dass wir nicht mit ihnen arbeiten können. Denn diese Radikalisierung, von der wir in der Manosphere sprechen, die dauert mehrere Monate. Das passiert nicht durch ein Andrew Tate-Video.
Und das ist eben der Punkt, ne? Nicht nur gucken, wie gefährlich ist die Manosphere und diese ganzen Alpha-Bros und dem Ganzen dadurch noch mehr Aufmerksamkeit geben, sondern eben die Männer in den Fokus rücken, die für was ganz anderes stehen. Für Solidarität und Verbindung. Zu anderen Menschen und vor allen Dingen auch zu sich selbst. Vielen Dank an Paul Brodowski und Fikri Anil Altintosh. Ihr Buch, das heißt 30 Real Boys. Mutig, gefühlvoll und ganz sie selbst. Das ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und im Porträt über den Dramatiker und Regisseur René Polesch. Da geht es an einer Stelle um Marmorkuchen. Und die Story, die fand ich so lieb. Hab vielleicht ein bisschen geheult beim Lesen. Und um die Verbindung zu sich selbst, über die wir ja eben auch schon gesprochen haben, geht es jetzt auch im Liebestagebuch mit Pierre. Anfang des Jahres hat der sich von seiner Freundin Nelly getrennt. Seitdem gab es viele Tränen, viel Liebeskummer, aber auch viel Zeit für Selbstreflexion. Pierre fragt sich, warum bin ich eigentlich bisher immer so von Beziehung zu Beziehung gehoppt und war quasi nie Single? Kann ich überhaupt richtig alleine sein? Was Pierre dabei im Moment über sich selber rausfindet, das erzählt er euch jetzt.
Ich bin sehr dankbar für diese Beziehung. Ich bin extrem gewachsen. Ich habe Dinge gewagt, die ich zuvor mir nicht überlegt habe zu machen. Einfaches Beispiel, sie war die Person, die aktiv zu mir meinte, mach doch Therapie, probier es doch mal aus. Und ich bin ihr sehr dankbar für diesen Rat, weil das war absolut eine richtige Entscheidung. Und es hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Und ich werde das, was ich aus dieser Beziehung mitgenommen habe, wohin es mich auch immer führt, all das nehme ich als ein Fundament, um darauf weiterzubauen, an meiner eigenen Persönlichkeit. Zu sehen, was an mir wirklich toll ist und woran ich an mir arbeiten muss. Und das ist auch gut. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Zeit für mich selber zu nehmen. Ich war den Großteil meines Lebens, wenn wir mal ehrlich sind, in Beziehungen. Meine Single-Zeit, mal jetzt von den Teenager- und Kinderjahren abgesehen, ist nicht mal ein Jahr. Und ich glaube, ich falle da aus dem großen Raster für viele Menschen. Was mir regelmäßig bewusst wird, insbesondere wenn ich mit bekannten Freunden mich unterhalte und so, oh, ich würde so gerne eine Beziehung führen höre oder ich weiß nicht, wie ich den richtigen Partner finde und ich so da sitze, ich weiß nicht, wie ich alleine bleibe. Ich würde es gern lernen. Ich würde wirklich gerne mich hinsetzen und lernen, wie kann ich alleine bleiben und warum bin ich so, wie ich bin? Warum war ich jetzt immer in Beziehungen? Ich habe die Antworten, zum Teil schon und zum Teil natürlich gar nicht. Und daran möchte ich arbeiten und mir bewusst die Zeit für mich nehmen und sagen, nein, jetzt ich. Jetzt guck's dir an, nimm dir jetzt die Zeit, weil egal, was mal in einer Zukunft für eine Partnerschaft vielleicht aufkommt, ich bin ein Mensch, der sich definitiv eine Familie vorstellen kann. Ich gehe das erst ein, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, weil das schulde ich auch jeder Person, dass ich diesen Zustand erlange und mir selber genug bin, und glücklich mit mir bin und mein Herz öffnen kann für eine Partnerin ohne emotionale, pure Abhängigkeit. Ein, du bist mein Plus eins und nicht mein ist gleich eins. Und den Punkt muss ich erst erreichen. Ich habe jetzt ein goldenes Notizbuch. Und dieses goldene Notizbuch nutze ich momentan, um mir Sachen aufzuschreiben und an mir zu arbeiten. Und eine Sache, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist, sagen wir mal, ein Motivationstext. Ein Motivationstext, den ich mir einfach vorlese, weil ich bin noch nicht diese Person, aber ich möchte gerne diese Person sein. Und dieser kurze Text trägt den Titel Die Liebe zu mir selbst. Ich bin genug für mich selbst und brauche keine externe Bestätigung. Über Komplimente und Bestätigung freue ich mich, brauche sie aber nicht zwingend. Ich muss es nicht jedem recht machen und stehe für mich selbst ein. Ich setze bewusst Grenzen und sage, wenn sie übertreten werden. Ich bin ein sehr toller Mensch und habe kein Problem mit aufrichtiger Kritik, an der ich weiter wachsen kann. Ich ruhe in mir selbst und stehe mir selbst sehr gut. Und an dem Menschen arbeite ich jetzt mit diesem kleinen Notizbuch und gehe Schritt für Schritt durch. Also eine Sache, die ich jetzt anfangen werde. Wie gesagt, es ist ja alles noch relativ frisch. Aber eine Sache, die ich jetzt machen werde, ist, dass ich meine Muster und Schwächen ehrlich reflektiere, herausfinde, was sind die Ursachen dafür? Wie in einer gewissen Weise manipulieren sie mich und auch mein Verhalten? Und wie kann ich an mir arbeiten, damit das in einem gesunden Level zurückkehrt?
An sich selber arbeiten, ja, ist sicher anstrengend erstmal, ne? Aber auf lange Sicht halt viel nachhaltiger, als sich dauernd von sich selber abzulenken und seine Probleme nie so richtig zu lösen, sondern die immer nur so ein bisschen, ja, zu überdecken. Wie es bei Pierre weitergeht, das hört ihr demnächst hier. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, abonniert uns total gerne. Auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da meldet euch gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.